Der ERP-Stammtisch, ein Udu-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Stammis, Stammtischfreunde, Freunde des gepflegten Podcastes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast, dem ERP-Stammtisch. Jetzt verhaspel ich mich schon. Ich bin absolut super glücklich, super motiviert über diese Folge, denn es ist wieder soweit, wir haben einen Gast, ihr habt es schon in dem Titel des Podcasts gelesen. Und was wäre ich für ein Moderator, wenn ich mich nicht erstmal auch vorstellen würde, denn mein Name ist Raphael Henke, ich bin der Moderator und Host dieses Podcasts, ich bin der Fragensteller dieses Podcasts und wo Fragen gestellt werden, werden Antworten gebraucht, die bekomme ich heute nicht nur von meinem lieben Bruder Laurens Lars Labusch, den ich hiermit schon mal begrüße, guten Morgen Laurens.
Guten Morgen.
Sondern diese Antworten bekommen wir auch heute von unserem lieben Gast, dem Thomas Lenz. Thomas, stell dich doch einmal erstmal vor, sag doch mal guten Morgen, liebe Stammis. Und sag mal, wer du bist und was du machst, warum du überhaupt hier sitzt.
Ja, guten Morgen, liebe Stammis. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Warum bin ich hier? Ich bin Steuerberater, ein Freund des Rechnungswesens, Freund gepflegter Geschäftsprozesse. Und ja, in einem netten Telefonat mit Laurens habe ich einiges zum Accounting in Odoo gesagt. Der war offenbar angetan von meinen Äußerungen und dachte, lass uns mal sprechen. Im ERP-Stammtisch, nur was öffentlich. Ich bin gespannt, welche Fragen ich bekomme und was wir heute diskutieren werden.
Ja, Laurens, hast du Punkte, wo du dich am meisten drauf freust, dass das mal richtig thematisiert wird?
Ja, alles davon. Herrgott, weil das ist der Buchhaltung, Finanzwesen, nicht Buchhaltung, Finanzwesen. Weil
ja, da ist nämlich ein Unterschied.
Da ist ein großer Unterschied und das ist der wichtigste, nicht der Unterschied ist der wichtigste, aber dieser Bereich ist das Wichtigste. Ich habe ja die letzten Folgen immer wieder davon erzählt, was ist das Ziel eines Unternehmens? Geld verdienen. Und das kann ich nur beurteilen, wenn ich mein Finanzwesen im Griff habe, weil ansonsten spricht mein Unternehmen nicht mit mir die gleiche Sprache und ich weiß nicht, ob ich Geld verdiene oder was ich am besten tun sollte, strategisch, um Geld zu verdienen. Und deswegen haben wir den Thomas hier sitzen, weil er sich damit sehr gut auskennt und vor allen Dingen auch im Odoo-Kontext. Vielleicht möchtest du, Thomas, ja auch nochmal diesen Kontext bilden. Du bist ja nicht nur Steuerberater, sondern du bist Steuerberater für Odoo.
Ich bin Steuerberater für Odoo. Ich bin in erster Linie Steuerberater für Odoo. Do Finance Germany GmbH ist die deutsche Gesellschaft des luxemburgischen Netzwerks Do Finance. Expertennetzwerk international, aktuell in 10 Ländern vertreten. Unser Kernbusiness ist Accounting in Odoo. Ich bin auch bei dir, Laurens. Finanzwesen, Rechnungswesen trifft es besser als Accounting oder Buchhaltung. Buchhaltung ist ein sehr limitierter Begriff. Und beschränkt sich meistens auf das Erfassen von Belegen und Schaffen der Daten auf ein richtiges Konto. Während Rechnungswesen das tut, was Laurens beschrieben hat, Informationen erzeugen, bereitstellen fürs Management, damit aus der Rückschau eine vernünftige Vorschau werden kann.
Genau, und das nämlich auch schon mal, damit hast du schon erklärt, damit hast du mir meine erste Frage auch vorweggenommen, ne? Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man sagt, ach, oh, hier, ich arbeite in der Buchhaltung, da schläfst du ja fast ein, da siehst du immer so eine Erika von Stromberg da sitzen. Aber wenn du sagst, Rechnungswesen, ist es eine ganz andere Nummer. Also nur noch mal ganz deutlich, Buchhaltung, Bookkeeping ist wirklich nur, ich nenne es jetzt mal leidenhaft oder sag es mal leidenhaft, das stumpfe Ablegen und Nachvollziehen, Archivieren von meinen ganzen Belegen zum Beispiel.
Die Ablage kommt jetzt zum Schluss. Also Buchhaltung im sehr engen Sinne besteht darin, ich bekomme einen Beleg, schaue drauf, ist dieser Beleg korrekt? Das heißt, sind alle umsatzsteuerlichen und sonstigen Vorschriften erfüllt? Dann im besten Fall schaue ich auch nochmal, habe ich das eigentlich bestellt? Wenn ja, stimmt der Preis und die Menge? Und wenn das alles stimmt, dann nehme ich meine Klatte, also mein altes Buch. Ich habe noch so ein Buch von 19 irgendwas mal Opa zu Hause, da ging so ein richtig fettes Teil, wo von Hand in schöner Schrift aufgeschrieben wurde, was da reinkam. Ich schreibe auf, ich habe gekauft eine Ware zu 500 Euro, da schreibe ich auf ein Konto und schreibe auf der anderen Seite rein, ich schulde dem Lieferanten 500 Euro plus Mehrwertsteuer. Und das ist Buchhaltung. Das geschieht heute in Deutschland immer noch recht digi-analog, wenn ich es mal so sagen möchte.
Ja.
Eine Mischung aus analogen Prozessen, die darin bestehen, ich drucke im PDF aus, packe es in Ordner, schicke es dem Steuerberater, gibt es noch und gar nicht so knapp. Rechnungswesen hingegen greift eine Sekunde später ein, sobald diese Daten irgendwo erfasst sind, müsste der Unternehmer wissen, in dem Moment, ich schulde dem Lieferanten Geld. Das kann er nur wissen, wenn er Odoo benutzt, weil dann sieht er es direkt. Wenn er den klassischen Weg geht heute, im deutschen Mittelstand, kleiner Mittelstand vor allem, dann wandern diese Dinge erstmal an einen Dritten, außerhalb des Unternehmens, meistens am Monatsende, unter hohem Druck. Der Dritte macht da etwas draus und liefert dann irgendwann später seine Auswertung zurück. Und erst dann weiß der Unternehmer, was er jemand geschuldet hat. Ist jetzt sehr krass ausgedrückt, natürlich weiß er es im Kopf früher auch, aber es ist nicht aufgeschrieben und es geht Zeit verloren. Das ist Buchhaltung und Rechnungswesen. Dann kommt noch dazu, wenn ich möchte, Kostenrechnung und andere Dimensionen, die ich mit Buchhaltungswerten belegen kann, um Rentabilitäten zu berechnen, um auch einen Forecast zu entwickeln oder soweit vorhanden einen Soll-Ist-Vergleich zu fahren. Und das Ganze in Verknüpfung mit anderen rechnungswesensähnlichen Daten wie Auftragsbeständen, dann wird ein Reporting raus. Das ist Rechnungswesen, unter anderem.
Und das, was Thomas da auch gerade beschrieben hat, Soll-Ist-Vergleich, das ist das Wichtigste, was du machen kannst, wenn du wachsen möchtest. Ja, ich habe das schon mal hier gesagt. Es ist ein sehr, 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 sehr einfacher, aber krank effektiver psychologischer Effekt, wenn du eine Kennzahl hast, die in Echtzeit vor dir steht und du ein Ziel mit dieser Kennzahl umsetzen möchtest. Ich habe zu der Tabea, ne, also Co-Geschäftsführerin von mir, gesagt, wir haben ein magisches Dashboard. Weil ich habe ein Dashboard dann eingerichtet, Anfang diesen Jahres. Und wir haben die ganzen KPIs, Umsatzziele, auch in welchen Bereichen etc. und wie dieser Umsatz zustande kommen soll, mal sehr genau definiert, dass wir in jeder Sekunde des Tages sehen können, wo wir stehen. Ja? Und seitdem hat sich diese Zahl verdreifacht, die Zielzahl. Und immer weiter. Und deswegen nenne ich das magische Dashboard, weil wenn du diese Zahl den ganzen Tag siehst, dann erreichst du die auch, wenn das nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, weil du auf dieses Ziel hinarbeitest. Denn bei jeder Aktion, und das meinte ich, das Ziel eines jeden Unternehmens ist, Geld zu verdienen. Bei jeder Aktion, die du am Tag machst, fragst du dich dann, macht das diese Zahl größer? Bringt mich das zu dem Ziel? Nee, ist es gar nicht so wichtig, dann mache ich vielleicht eine andere Aktivität, die mich dazu bringt. Und das ist ein sehr einfacher psychologischer Effekt. Ich habe mir da viele Studien zu durchgelesen. Gib jemandem ein wirkliches, eine Kennzahl, die er sehen kann, die ganze Zeit und ein Ziel dazu und er wird sie erreichen. Wenn jemand nicht diese Reflexion hat, nur so, mach mal das, ja, aber er hat keine Echtzeit, also nicht mal einmal am Tag, irgendwo eine Möglichkeit zu gucken, wo steht er denn gerade, wird das massiv verfehlt, immer. Und deswegen ist das.
Und Thomas?
Entschuldigung, aber deswegen finde ich dieses Thema Accounting. Vor ein paar Jahren hat mal der CFO von Odoo in der Keynote gesagt: Accounting is the language of business. Und damit hat der recht. Ja, im Business wird in Zahlen gesprochen. Und das habe ich auch schon mal, wir haben schon mal über Buchhaltung eine Folge alleine gemacht. Und da habe ich gesagt, ich finde, es ist die Pflicht, fließend buchhalterisch zu sprechen. Die Sprache des Accounting. Für einen Geschäftsführer. Ansonsten mache ich einen Blindflug. Und das ist verantwortungslos.
In erster Linie Frage an Thomas natürlich, warum wird denn der Steuerberater oder der Mensch in meinem Unternehmen, der für das Rechnungswesen zuständig ist, wieso, weshalb, Inside, Outside, können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber warum wird denn diese Person, die sich darum kümmert, oft nur irgendwie als Erfüller der gesetzlichen Pflicht, damit ich mich mit diesem ganzen gesetzlichen Normen nicht auseinandersetzen muss, warum wird er da überhaupt gesehen und warum ist das so fatal? Also was für Möglichkeiten gibt es eigentlich, wenn ich dich als strategischer Partner meines Unternehmens sehe?
Das ist eine sehr spannende, schwierige Frage. Warum ist das so? Laurence hat Psychologie ins Spiel gebracht. Ich bin kein Psychologe, aber das ist Konditionierung. Über die letzten Jahrzehnte wurde es tatsächlich so gelebt, dass Buchhaltung häufig in vielen Unternehmen so als unglaublich lästige Pflicht angesehen wird.
Ja, absolut.
Das ist nervig und langweilig, vielleicht, weil man es mental reduziert auf diesen Prozess von eben. Ich bekomme einen Beleg, prüfe den, schreibe den ab, buche ihn, lege ihn weg. Dann ist das erledigt, damit hat man eine Pflicht erfüllt. Und viele, ja, ich sag's mal provokant, viele mittelständische Unternehmer sehen als einzigen KPI Verkauf. Ich hab das Auftragsbuch voll heute. War ein geiler Tag. So, dann sind die zufrieden und das ist auch gut, das ist natürlich wichtig. Am Ende beginnt Ergebnis mit dem Verkauf. Aber wenn ich wie Lawrence nicht blind verkaufe, also wenn ich nicht weiß, wohin ich will, auch unterm Strich, wenn ich nicht weiß, am 1. Januar, ich möchte am 31. Januar ein Ergebnis von x Euro nach Steuern haben, dann mache ich irgendetwas, finde Verkaufen toll und dann gucke ich mir das Konto. Konto ist ja auch noch voll, ist ja auch alles gut. Und dann ist man zufrieden. Das ist gelebtes Unternehmertum. Auch will ich jetzt nicht schlecht reden, aber oftmals fehlt das Verständnis oder der Respekt auch dafür, dass die Disziplin Rechnungswesen und Buchhaltung eine ebenso wichtige ist wie das Verkaufen oder auch das Erbringen der Leistung. Der Verkäufer verkauft, oftmals ist dem auch scheißegal, ich verkaufe irgendwas, der Verkäufer erfüllt seine Ziele, die irgendwie gesetzt wurden, meistens Umsatz und dann Provision, also ich will meine Provisionstasche faul machen. Ob das Unternehmen das erbringen kann in der Zeit, weiß ich nicht so genau. Diese bringen müssen sind unter Druck und ganz am Ende steht dann die Buchhaltung und wird mit einem zugeschüttet, was irgendwie nach Beleg und Zahl aussieht. Hm. Und das ist, ja, es ist auch so ein bisschen ja, Konditionierung, würde ich mal sagen. Und dann hat man noch den Dienstleister eingebaut, weil viele Unternehmen nicht die Kompetenz und die Kapazität hatten, das zu tun.
Ja.
Und viele dieser Dienstleister, mit aller Vorsicht, arbeiten primär unter dem Druck gesetzliche Fristen.
Aber mit Dienstleister meinst du jetzt Dienstleister im Sinne von externe Steuerberater? Oder wen meinst du mit Dienstleister?
Oder Steuerberater oder auch Buchhaltungsbüros. Die,
okay.
Vielleicht, das weiß ich jetzt nicht so konkret, aber vielleicht sind Buchhaltungsbüros eher noch mit dem Gedanken im Rechnungswesen als viele Steuerberater, die auch qua Berufsbezeichnung geschäftsmäßige Hilfeleistung und Steuersachen natürlich aufgerufen sind, dem Mandanten bei der Erfüllung dieser Pflichten zu helfen. Das heißt halt am 10. eines Monats etwas abzugeben.
Ja.
Und da bleibt die Informationsfunktion des Rechnungswesens ein bisschen auf der Strecke.
Es ist eigentlich auch so wahnsinnig interessant, ne? Lawrence, du hast es ja auch in Teilen gerade schon gesagt, aber es ist, wenn ich überlege, dass das viele unterschätzen oder dass viele das so abtun, wie du es jetzt auch gerade meintest, Thomas, ne? Ich kenne es ja selbst aus Freundes- und Bekanntenkreis, Familienkreis, wenn es dann muss ich in die Buchhaltung und dann dies und jenes und da sind auch alles nur so Schnarchnasen und so. Da gibt es ja ein gewisses, jeder hat ja so sein eigenes Bild von Buchhaltern und von der Buchhaltungsabteilung. Aber eigentlich ist das der einzige Punkt, also ich habe nicht in der Tiefe drüber nachgedacht, aber eigentlich ist das doch der einzige Punkt, um zu verstehen, ob mein Unternehmen ein gutes, laufendes Unternehmen ist oder nicht. Das Rechnungswesen,
exakt.
Die Zahlen, das ist nicht von, wie wohl fühlen sich meine Mitarbeiter oder wie gut ist mein Produkt. Ja, klar, aber das ist alles zu sehen in den Zahlen. Wenn die Zahlen super duper sind, im Zweifel fühlen sich dann meine Mitarbeiter auch wohl. Hängt natürlich auch von anderen Sachen ab und so, ist klar, darauf gehen wir jetzt in der Tiefe nicht ein. Aber wenn die Zahlen super sind, bedeutet das auch, dass mein Produkt gut ist, weil es gekauft wird. Und das ist eigentlich so interessant. Und jetzt dann die Frage, wenn ich eben sage, boah, krass, der Thomas, das ist der Typ hilft mir bei meiner Strategie, um mein Unternehmen so groß zu kriegen, um wirklich die Zahlen zu erreichen, die ich mir wünsche. Was für Möglichkeiten hast du denn dann? Wie darf ich mir das vorstellen? Ist es so, dass du irgendwie verschiedene Steps dann setzt, von wegen, in dem Quartal müssten wir die Zahl erreichen und in dem müssten wir die erreichen und hier die Zahlen sind noch ein bisschen kleiner, da müssten wir irgendwie gucken, dass wir die Lagerlogistik besser kriegen? Oder wie gehst du da ran? Was für Möglichkeiten hast du da überhaupt?
Na, das ist eine Rolle, die sich von dem klassischen Buchhaltungsdienstleister unterscheidet. Auch fallweise, das muss nicht überall passen. Wir nennen das manchmal Fractional CFO, also jemand, der eine gewisse eine kaufmännische Leitungsfunktion übernimmt. Und wenn Unternehmer das ernst meint, dann macht man gemeinsam eine sogenannte integrierte Geschäftsplanung, wo ich eben die ganzen verschiedenen Komponenten, ich habe ein Produkt, ich habe einen Markt, ich habe einen Absatzplan, so ein Zeug, Produktion, wenn man das alles zusammenführt und sagt, okay, aus dem bauen wir uns eine Planung zusammen, die von mir aus auch Quartals-KPIs beinhaltet, das sind Rechnungswesenszahlen, aber auch andere Werte aus der Leistungserbringung, Projektstände ist bei Laurence zum Beispiel. Wo stehen wir mit den Projekten? Sie laufen aus dem Ruder. Passt das, wenn man das alles vernünftig geplant hat? Dann kommt die weitere Funktion des Fractional CFO zum Tragen, der sagt, okay, dann lass uns auch jedes Quartal drüber sprechen. Ne? Und wir kommen ja gleich noch zu Odoo. Das heißt, wenn ich eine integrierte Buchhaltung habe, habe ich diese Zahlen schneller. Das heißt, die Menschen des Rechnungswesens haben auch mehr Zeit, sich mit eben dieser Planung und den Forecast zu befassen, anstatt sich ein großer ihrer Zeit damit abzumühen, Belege zu verarbeiten. Ne? Je automatischer das geschieht, desto mehr Zeit verbleibt. Deswegen auch ihr habt ja auch in einer Folge über das Thema Gefährdung von Arbeitsplätzen gesprochen, die wandeln sich.
Ja.
Ne? Und dieser Arbeitsplatz der Buchhaltung oder Rechnungswesen wird meines Erachtens spannender werden, weil man auf einmal sagt, okay, ich mische mich in die Prozesse meiner Kollegen ein, ich erzeuge Verständnis dafür, dass die Funktion Rechnungswesen wichtig ist. Ich muss aber auch akzeptieren, dass ich mehr von dem davor lernen muss. Heute beginnt Buchhaltung an der Türe zum Buchhaltungsbüro, virtuell oder in echt. Und in meiner Denke beginnt Buchhaltung im CRM. Das erste Stammdatum eines Kunden, den ich anlege, muss komplett sein.
Mega.
Inklusive korrekter E-Mail-Adresse, Laurence, du weißt schon. Ne?
Ja.
Aber,
liebe Stammis, der Laurence grinst gerade und nickt ganz freudig und denkt sich, ja.
Ja, das ist so. Die Buchhaltung beginnt, das habe ich schon vor langer Zeit, ich bin ja alt, vor langer Zeit schon festgestellt, Buchhaltung beginnt nicht in der Buchhaltung, sondern es beginnt in der Akquisition. Jeder ist im gewissen Sinne am Erfolg der Buchhaltung beteiligt. Jeder. Ne? Also leistet seinen Beitrag. Genauso ist die Buchhaltung auch immer fraktional beteiligt an den Erfolg der anderen Prozesse. Und Prozessverständnis ist für mich der Schlüssel für ein erfolgreiches Rechnungswesen. Und gar nicht so auch die Kenntnis Handels- und Steuerrecht, aber die Flows sind wichtig. Denn das Posting in ein Buch irgendwie, das geschieht zunehmend hochautomatisiert. Spezialfälle außen vor, aber der Standard, eine Telefonrechnung, eine Miete, ist aktuell noch nicht so automatisch, wie es sein könnte, aber das wird rasend schnell sich verändern. Und dann habe ich ganz viel Zeit für spannende Aufgaben. Magic Dashboards bauen zum Beispiel.
Und genau da bin ich total bei dir, Thomas. Deswegen habe ich mich auch wie ein kleines Kind gerade gefreut über deine ganzen Ausführungen. Ja, Buchhaltung beginnt halt wirklich einfach ganz vorne, weil oben als Buchhaltung auch oder diese Accounting-Sprache zu sprechen und die KPIs zu formulieren. Also ich mache das so, ja, aus der Literatur, mit der ich mich identifizieren kann, habe ich drei Kennzahlen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, Thomas. Ja? Womit ich mein Unternehmen und auch gerade den Erfolg meines Unternehmens messen kann. Ja? Diese drei Kennzahlen ergeben sich aber je nach Branche und Unternehmen, aber aus anderen Dingen. Und zwar ist das einmal Betriebskosten, dann Bestände, was du gerade gesagt hast, Thomas, und bei uns hast du richtig identifiziert, das sind die Projekte, ja, und Durchsatz. Bestände ist das Geld, ich sag jetzt mal System dazu, ja, also wir nehmen das ganze Unternehmen mal und ich sag mal, das ist ein System, wo ein Input kommt, etwas wird verarbeitet und ein Output kommt, ja. Für ein ein Fertigungsunternehmen sind das Rohwaren und Verkauf, dann passiert was da draus und ich versende ein fertiges Produkt. Ja? So. Die Bestände sind das ganze Geld, was innerhalb des Systems verbleibt oder innen drin ist, was noch nicht verkauft ist. Ja? Aber theoretisch Geld sein kann. Der Durchsatz ist das ganze Geld, was das System innerhalb von einem bestimmten Zeitraum produziert. Also wirklich versandte und in Rechnung gestellte Waren oder Dienstleistungen. Und die Betriebskosten sind ziemlich einfach. Das ist einfach alles Geld aufsummiert, was es braucht, um dieses System am Leben zu erhalten. Mieten, Löhne, Nebenkosten, alles. Wenn ich diese drei KPIs mir definieren kann und auf mein Unternehmen maßschneidern kann und weiß, was fließt in welche KPI ein und wie kann ich die dann benutzen, dann habe ich ein extrem einfaches, aber ultramächtiges Werkzeug, um mein Unternehmen perfekt zu steuern. Ja? Bei mir wäre es zum Beispiel, wenn ich merke, also und die Ziele sind ganz klar, ich muss die Bestände klein halten. wenn sich Sachen aufsummieren innerhalb des Systems. Bei mir wäre das, oder bei der Labiso sind das, Projekte werden immer mehr, die nicht abgearbeitet werden können, ja, dann verliere ich hier Geld, dann ist das ein Engpass, ja, weil ich habe Geld, das ich theoretisch im Durchsatz, also in Rechnung stellen könnte, aber irgendwo habe ich einen Engpass, das funktioniert also nicht, ja? Also muss ich gucken, Bestände sollten immer klein sein. Bei Produktionsunternehmen sind das die Rohwaren oder Teilwaren, die innerhalb des Fertigungsprozesses irgendwo rumliegen. Ja? Der Durchsatz muss natürlich mal maximal groß sein, weil das ist das, wenn was ich vorne rein tue, soll hinten auch wieder rauskommen. Also das bedeutet in Rechnung stellen, das soll noch hoch sein. Und die Betriebskosten sind hier wirklich die dritte Rolle. Ja? Die dürfen auch mal zeitweise hoch sein, wenn ich damit meinen Durchsatz steigern und die Bestände verringern kann. Natürlich, das Einzige, wo ich gucken muss, ist, dass sie unterm Strich meinen Gewinn dann nicht plätten. Denn die Betriebskosten höher als der Durchsatz sind, habe ich ein Problem. Ja? Aber wenn ich ein Unternehmen wachsen lassen möchte, ist das wirklich die drittrangigste Zahl aus meiner Sicht. Ja? Und um diese drei Zahlen zu haben, muss ich mein Unternehmen perfekt verstehen, muss genau wissen, was wird wie wo reingerechnet und muss Systeme aufbauen, dass ich so, wenn ich diese drei Zahlen in Echtzeit sehen kann. Und dann kann ich steuern. Ich weiß, und jetzt würde mich mal sehr interessieren, was Thomas dazu sagt.
Aber bevor der Thomas da was zu sagt, und da sind wir sehr gespannt drauf, deswegen ziehen wir es so ein bisschen in die Länge. Liebe Stammis, ihr solltet einmal ganz kurz hier hinhören, bitte. Liebe Stammtischfreunde, wir sind auf einen Themenbereich in zum Beispiel dieser Folge nicht genug eingegangen. Oder aber euch interessiert ein bestimmtes Thema ganz besonders. Oder ihr wollt uns einfach mal Komplimente machen. Na, dann geht ganz einfach auf www.erp-stammtisch.de. Dort könnt ihr uns über das Kontaktformular erreichen und wir werden dann versuchen, auf all eure Fragen und Themenvorschläge in den nächsten Folgen einzugehen. Wenn ihr es noch smarter haben wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@labiso.de. So, und jetzt aber weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß! Zurück aus der Werbung und liebe Stammis, jetzt bin ich gespannt, was der Thomas dazu sagt, was der Lawrence gerade angebracht hat.
Oh je. Lawrence, ein ganz wichtiger Punkt in deiner Aussage war meine Sicht der Dinge. Es gibt keine universelle Wahrheit in Sachen KPIs. Es gibt in der BWL zahllose. Ich habe mal ein System genutzt, das ist ein ziemlich cooles Reporting-Tool. Damit kannst du Daten in Sekunden analysieren. Du kriegst nach 3 Sekunden einlesen einer Summenzahlenliste 120 Kennziffern. So, und dann hast du jetzt für dich bei Labiso definiert, diese 3 Punkte, die du genannt hast, die aber am Ende, du hast ja die Kosten, Bestände und dergleichen genannt, am Ende hast du damit ja auch schon die Grundlage gelegt, um dein Zielergebnis des Jahres zu definieren. Ne? Und das kann dann sein, das ist die Benchmark, wenn ich wachse, ich will jetzt nicht einen riesen Profit machen, ich will vielleicht eine schwarze Null am Jahresende haben. Dann kannst du unterjährig das Auf und Ab deiner Betriebskosten akzeptieren und sagen, okay, ich habe mal einen Monat miese, weil ich musste pushen, ich musste Vertriebsleute aufbauen, ich musste Marketingmaßnahmen ergreifen, zahlt sich aus, aber ich werde am Ende trotzdem auf meiner schwarzen Null landen, weil ich das so will. Dann kannst du das steuern. Dann kannst du auch mal eine Maßnahme sein lassen, und sagst, okay, gefährdet mein Ziel, mache ich jetzt nicht, ist ja trotzdem gut. Ich nenne mal zwei Stück, es gibt, du kennst sie von Debitoren- und Kreditorenziel. Sehr wichtig, wenn du nahezu Realtime Buchführungsdaten hast, kannst du die ausrechnen anhand der durchschnittlichen Laufzeit. Also das beschreibt Raphael die Zeit, die sie im Schnitt meine Kunden nehmen, mich zu bezahlen.
Debitoren und Kreditoren?
Laufzeit.
Ziel heißt
oder
das.
So.
Laufzeit, genau. Ziel, genau.
Ja.
Die Mathematik mache ich jetzt nicht, aber das kann man ja nachschauen. Aber das ist, wenn man das gut aufbaut, die Form hinterlegt, kann man das auch in Echtzeit errechnen und immer wissen, okay, meine Kundenzahlung steht nach 60 Tagen. Mein Branchenbenchmark ist aber 45, wenn es den denn gibt. So, dann weiß ich, ich liege schlechter als der Benchmark in der Branche, ich muss was tun. Und wenn man es ganz richtig aufbaut, aber da braucht man dann so ein bisschen nerdigen Blick dafür, kann ich sogar sagen, naja, wenn ich meine Debitorenlaufzeit um 5 Tage verkürze im Schnitt, schafft mir das Liquidität in Höhe von 500.000 Euro aufs Jahr gesehen.
Das reißt bei mir echt was auf, wo ich mir denke, boah, da steckt so viel hinter. Extrem und voll in der Tiefe und super komplex, glaube ich. Wieso ist es, interessiert mich jetzt wichtig, dass ich eine Branchenlaufzeit habe? Oder warum interessiert mich die Branchenlaufzeit? wie schnell meine Kunden bezahlen. Eigentlich, Kunden sollen, ich stelle die Rechnung, am besten habe ich sie nach 2 Tagen
auf Konto. Ja, aber zum Beispiel im Bau hast du riesenlange Laufzeiten. Da hast du Zahlungsziele von manchmal 3 Monaten oder so weiter. Ne? Also das in der Dienstleistung ist es anders. Es ist wirklich von Branche zu Branche komplett anders. Was man wichtig noch sagen muss, die Debitoren- und Kreditorenlaufzeit ist natürlich ein Standardberechnung in Odoo. Ne? Die siehst du halt einfach, da musst du nichts für tun.
Also einmal nochmal, lieber Thomas, einmal nochmal ganz klar definieren, ist Debitoren- und Kreditorenlaufzeit, ist das ein Begriff oder ist das die Debitorenlaufzeit und die Kreditorenlaufzeit?
Das ist
und
der gleiche Begriff. Also das eine zeigt mir, wie lange meine Kunden sich Zeit nehmen. Das andere zeigt mir, wie lange ich mir Zeit nehme. So, und das, wenn man das kennt, weiß man, okay, ich habe ein Liquiditätsproblem. Ich kann vielleicht, statt zur Bank zu gehen, belaste ich meine Kreditoren, indem ich etwas später zahle. Ne? Gibt ein bisschen Gebühr oder so, aber es ist vielleicht günstiger als Zinsen. So, das kann man so einen Kreditoren, Lieferantenkredit ist ja ein schöner Begriff, aber das kann man dann tun. Mit oder ohne Absprache, das ist Geschmackssache, aber man kann dann mit diesen Kennzahlen arbeiten. Ich kann auch sagen, okay, wir haben ein Problem, wir müssen unser Mahnwesen intensivieren. Mhm. Wir sind zu großzügig. Mhm. Wir sind freundlich. Wir wollen ja den Kunden nicht verprellen. Laurence, du bist Dienstleister. Und das macht man nicht ganz gerne. Ne, man ist in einem Projekt und der Kunde hat noch 3 große Rechnungen offen. Geiles Projekt. Man will es auch zum Erfolg führen. Und dann ist mir die Frage, wie massiv gehe ich jetzt hin?
Oh,
drohe ich mit Abbruch oder Pause? Oder sage ich, nee, Leute, ich mache jetzt erstmal nichts, bis bezahlt wurde. Und das sagen viele draußen, ja klar, machen wir immer so. Aber wenn ich das im Blick habe und sehe, ja, mein Debitoren sieht, ist im Durchschnitt okay und dieser eine Kunde vielleicht nicht, dann habe ich vielleicht eher die Möglichkeit zu sagen, okay, ich toleriere das, weil. Also auch da in dem Prozess des Jahres, um das Ziel zu erreichen, mag so eine Kennzahl hilfreich sein, in Einzelfällen Entscheidungen zu treffen, die ich vielleicht ohne Verfolgung dieser Zahlen anders treffen würde.
Laurens, wie handhabt ihr das bei der Labiso?
Eiskalt, automatisches Mahnwesen und wenn die 3. Mahnstufe erreicht wurde, werden alle Leistungen direkt eingestellt, fertig.
Echt?
Absolut. Hallo, wir machen exquisite Dienstleistungen. So, Punkt. Also, wenn ich 100% in die Geschäftsbeziehung reingebe und meine Vereinbarung erfülle, erwarte ich das vom Gegenüber genauso. Wenn das nicht auf Augenhöhe passiert, wird gestrichen. Das ist ganz einfach.
Thomas, das kann man sicherlich nicht pauschalisieren, dass man sagt, mach einfach Automatisierung, 3 Mahnstufen, zack. Also, oder wie würdest du es empfehlen?
Also im Prinzip ist das richtige Vorgehen. Ja? Aber es mag auch Fälle geben, wo man dann sagt, okay, ich muss jetzt von diesem Prozess abweichen. Also wenn ich das Gute an einem triffenden Prozess ist, ja, er gibt mir Leitplanken. So, das heißt, wenn bei Labiso die Maßgabe ist, es wird einfach automatisiert gemahnt. Erinnerung, Mahnung 1, 2, Ende. So, wenn das der Prozess ist, dann weiß man das. Aber wenn es jetzt vielleicht einen Kunden gibt, wo es angebracht scheint zu sagen, da müssen wir davon abweichen, innerhalb einer Bandbreite, dann macht man das. Man kann auch die Bandbreiten definieren. Ein sensibles Projekt, Kunde liegt einem besonders am Herzen oder was immer das ist. Oder man hat vielleicht ein gemeinsames Ziel, dann kann man sagen, in dem Fall genehmige ich uns eine Abweichung. Das sind die Leitplanken. Auch das ist übrigens ein Thema, nochmal 2, 3 Schritte zurück. Buchhaltung und Ansehen des Rechnungswesens, die sind oftmals nicht am Strategietisch, weil sie als Bremser gesehen werden. Weil sie dann gerne im Strategietisch sagen, Moment mal, können wir uns nicht leisten oder achtet auf die Liquidität. Das stört dann meistens und deswegen werden diese Funktionen gern schon mal vor der Tür gelassen. Und das ist genau der Punkt. Wir reden jetzt über was Wichtiges und wenn man alle Beteiligten an den Tisch bringt bei der Planerei. Seid ihr, Laurence, ja kein Konzern oder kein mittelgroßer Mittelständler noch nicht. Dann passiert halt, dass Dinge geplant werden, die am Ende wieder so tsunami-mäßig über das Rechnungswesen einbrechen, weil da alles gerettet werden muss mit Biegen und Buchen, Verschieben, Machen und Tun. Und eben auch das unliebsame Mahnung bleibt ja auch bei diesen Leuten. Diese fiese Arbeit bleibt dann immer bei Leuten hängen, die eigentlich nichts verursacht haben. Ne?
Auch. Stimmt.
Und Thomas, es waren nur 2 von 120 Kennzahlen, da gibt es noch jede Menge andere. Das heißt, jedes Unternehmen, Laurence, meine Sichtweise, jedes Unternehmen muss überlegen, was sind für mich die wichtigsten KPIs. Die sind nicht überall identisch.
Ich bin total bei dir. Also, das sind nicht die einzigen 3 auch, aber für mich Na klar. Für mich sind das die drei, wo ich als Geschäftsführer grob sehen kann, ist es die richtige oder die falsche Richtung, wo ich mich gerade bewege.
Deswegen heißt es, auch zurück zur Old Experience, es gibt ein Video, ich weiß nicht, wie der Kerl heißt, der hat beschrieben, warum das Accounting das Herz eines jeden ERP-Projektes sein sollte. Mhm. Und Faden verloren.
Aber das ist eine gute Aussage. Guckt euch das Video an.
Schaut das Video an, ja genau. Nee, aber das ist das ein zentrales Element. Unternehmensführung ohne Zahlen ist nicht ohne Risiko.
Und Thomas, hast du eine spannende Aussage getroffen. Und zwar hast du nämlich gesagt, dass die Buchhaltung, das Finanzwesen, das Rechnungswesen wird mit Udo spannender. Jetzt haben wir, also ich werbe da auch immer mit, wenn ich privat irgendwie über Udo rede, das bringe ich immer unter anderem dieses Beispiel, keine Ahnung, XY Millionen Umsatz im Jahr machen, aber zwei Leute in der Buchhaltung sitzen haben, weil es mehr nicht braucht und das auch nur um den Urlaub von der einen Person auszugleichen, weil der Rest automatisiert ist und das eben alles kein lästiges, zeitraubendes Thema ist. Das ist aber ja auch die Buchhaltung. Liebe Stammis, dazu haben wir übrigens auch eine spannende Folge. Buchhaltung, Laurens, weißt du es aus dem Kopf, wie vielte Folge war es?
Ich glaube, die vierte oder fünfte oder so, ne? Das ist ganz am.
Ja, das war die zweite
Folge. Die zweite?
Das war die dritte Folge, Folge 0 ist unser Wer und Was und Folge 2 ist dann.
Guck mal, so daran sieht man doch, wie wichtig mir Buchhaltung ist.
Ja, genau. So, aber das ist natürlich das eine und sehr spannende Folge, hört es euch unbedingt an, aber das ist halt die Buchhaltung und als du deine Aussage getroffen hast, meinst du oder hattest du, glaube ich, auch gesagt, das Finanzwesen, das Rechnungswesen, ne? Warum wird es denn mit Udo spannender? Auch in Bezug auf den strategischen Wert von den Echtzeitzahlen.
Das ist natürlich der Kernpunkt der Bedeutung, der letzte strategische Bedeutung. Es wird spannender, weil durch Odoo diese Finanzfunktion im Unternehmen enger verzahnt ist mit dem, was davor passiert. Das ist in der Kette von Prozessen, die abläuft, im Prinzip recht logisch, manchmal in sich gesehen ein bisschen wirr, aber es läuft ja etwas ab, es wird ein Kunde gewonnen, es geschieht etwas im Unternehmen, es werden Rechnungen geschrieben, unterwegs wird Leistung erbracht, es werden Dienstleistungen, Waren eingekauft, das wird ja alles angestoßen und landet am Ende im Rechnungswesen. Und wenn ich jetzt eine Lösung wie Odoo habe, passieren diese Dinge teilweise unbemerkt, weil man sie einfach geschehen, eine Auslastungsrechnung schreibe ich, bestätige, dann ist sie gebucht. Dann ist sie einfach da. Das muss keiner mehr gucken. Ich habe es noch erlebt, vor 2 Jahren in einem Unternehmen in Deutschland, die haben digitale, also PDF-Rechnungen erstellt, in einem selbst erstellten System, diese ausgedruckt, Kontierungszettel drauf, Ordner, Monatsende Kurier an Steuerberater. Das ist immer noch gelebte Realität. Das ist ja ein Beispiel, aber ich krieg's ja auch in Steuerberaterzirkel mit, dass da immer noch Leute rumlaufen, die so ähnlich arbeiten. Und das ist natürlich eine Zeitverschwendung ohne Ende. Odoo hilft einem, das abzuschaffen. Das, Laurens, du weißt, das ist kein Selbstläufer. Es gilt, und das ist vielleicht ein Punkt, der bei vielen Projekten dieser Art völlig unterschätzt wird. Der nicht-technische Aspekt. Technik funktioniert. Die kann ich einrichten, das kann Labiso hervorragend. Das läuft, funktioniert. Wenn die Menschen ihre Gewohnheiten nicht verändern, werden sie das System missbrauchen und irgendwie so weiterarbeiten wie vorher. Dann habe ich leider Geld verballert, habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Verbesserung, aber in der Administration, also im Herzen, funktioniert es eigentlich genauso mies wie vorher. Und da sind wir wieder bei einem Thema Psychologie. Wenn ich ein ERP-Projekt aufsetze, gerade im kleinen Mittelstand, wo ich dann Menschen habe, die vielleicht seit 25, 30 Jahren etwas tun, dann muss ich deren Gewohnheiten und Arbeitsweisen ändern und implizit sagen, also andersrum, es wird häufig so wahrgenommen, dann habe ich ja die letzten 30 Jahre alles falsch gemacht.
Ja, genau.
Das ist so schade, weil die Leute verpassen etwas. Die verpassen sich selber aufzufrischen. Die sagen, hey, geil, finde ich gut. Und ganz großer Bogen, das beginnt beim Laurens. Wenn Laurens jetzt so alt wäre wie ich und hätte seit 40 Jahren ein Unternehmen am Start und würde sagen, Leute, wir brauchen ein ERP. Es ist wichtig, das hat man jetzt, das mache ich jetzt. Und dann macht er das. Und dann lehnt er sich zurück, geht golfen und sagt, mach die mal, ich scheiß drauf, Maria, Sekretärin, druck mal bitte meine E-Mails aus. So.
Druck mal.
Wenn der Doros aber ein moderner Mann meines Alters wäre, würde er sagen, okay, wir brauchen ERP. Ich habe keinen Plan. Aber ich committe mich. Ich verspreche euch, den Mitarbeiter, ich werde es lernen. Ich schalte den Rechner ein, lasst mir das zeigen, von meinem Dienstleister Labusch, und macht das mit, soweit ich das kann. Ne? Und das Vor- und Mitleben der Führungskräfte ist ein ganz entscheidender Faktor für den Erfolg. Yeah. Und dann eben, der nächste ist, bindet das Rechnungswesen mit ein. Und wenn ihr einen externen Dienstleister habt, ermutigt ihn, sich mit dem System zu befassen. Mhm. Also wenn er nicht Lenz heißt oder Du Finance oder weiß wie, gibt eine andere. Ermutigt ihn und sagt, pass auf, Steuerberater, wenn du mit uns weiterarbeiten möchtest, befass dich damit. Ich habe nichts dagegen, dass deine Menschen in meiner Lösung im virtuellen Außendienst ihren Job machen. Aber ich schmeiß nicht mehr Daten aus Odoo nach Datev, damit ich dann eine doppelte Prüfung habe. Das will ich ja nicht. Und auch da diese Angst, die Steuerberater, die würden was verlieren. Nein, wenn sie offen sind für das Neue, dann machen sie das. Und wenn nicht, machen wir das.
Aber das ist auch wirklich ein Punkt, den du eben mal...
Ich wollte eine Sache kurz anmerken, kurze Anekdote. Auf der Odoo Experience, Party, zweiter Tag, kam, weißt du noch, ich will den Namen gar nicht sagen, aber mit A fängt er an.
Party, zweiter Tag, hast du gesagt.
Ja, genau. So. Und da kam ja ein sehr besoffener Odoo-Employee auf uns zu und hat gesagt, diese Datev-Scheiße, das ist mein Ziel, das Platz zu machen. Wir müssen das alles aus Deutschland rausbekommen.
Schick mir mal die Kontakte, ein guter Mann.
Wir haben die Karte von ihm.
Ich habe vor einiger Zeit für eine Firma aus Bonn gearbeitet, die heißt Scope Visio. Scope Visio war visionär, sie haben die erste deutsche cloudbasierte Buchhaltung erzeugt, haben aber dann die anderen Prozesse nicht so smart aufgebaut wie der Fabian mit Odoo. Und da habe ich mir damals das Hashtag verpasst, Hashtag Disrupt Datev. Hm. Eigentlich war das falsch. Datev ist ja okay, aber als Tool für Deklarationen und so weiter, es ist ein Werkzeug für die Steuerberater. In allererster Linie Werkzeug für die Steuerberater und das ist super, kann sehr viel. Eigentlich sollte das Hashtag anders heißen, ich weiß noch nicht genau wie, das Geschäftsmodell Buchhaltung in Deutschland seit über 50 Jahren besteht in der Übergabe von Buchungsdaten an jemanden außerhalb des Unternehmens. Und damit werden die Abläufe unterbrochen. An einer ganz wichtigen Stelle. Ich gebe Daten weg, entweder physisch oder virtuell, an ein System, das ich nicht kenne. Ich vertraue dem Menschen, zu Recht oder zu Unrecht, das ist individuell unterschiedlich. Ich vertraue dem Leben, dass der das alles für mich macht. Und dann bekomme ich etwas zurück. Ich bekomme in der Regel eine PDF zurück oder ein paar mit einer irgendwelchen Auswertung. Und das war's. Und das ist doch okay, aber mittlerweile muss ich diesen Übergabepunkt nicht mehr haben. Sämtliche oder nahezu sämtliche Digitalisierungsbemühungen in dem Geschäft Buchhaltung drehen sich um diesen Übergabepunkt. Du wirst es wissen, Laurence, es gibt ja zahllose Anbieter wie Candice und andere, die alle tolle Systeme haben, aber die landen alle irgendwann an der Datenschnittstelle.
Ja.
Und dieses durchging. Es gibt ein paar Revolutionäre, wie der liebe Grutmann von Textu, der vor Jahren schon ein Ding erzeugt hat zur Automatisierung dieser ganzen E-Commerce-OSS-Geschichten, hat jetzt eine Firma gekauft und bietet seinen E-Commerce-Kunden auch Buchhaltung durchgängig an. Also da ist was im Fluss, aber es ist so eine Spitze eines Eisbergs. Also dieser Übergabepunkt, das Verlassen meiner Daten, meines Unternehmens, der entfällt mit Odoo. Ich gebe am Jahresende die Daten an Datev oder an was anderes, um Steuererklärungen und Abschlüsse zu machen, also steuerliche. Hm. Aber ich kann sonst alles in Odoo machen. Ich kann sogar den kompletten Jahresabschluss dort erstellen und gebe ihn dann fertig an mein Steuerprogramm, um die Erklärung zu machen. Ne? Und wenn ich dann noch eine Rückstellung für Steuern bilden muss, dann spiele ich die zurück, aber das ist Also ich kann alles noch tun, wie in SAP. Odoo schafft für... Es wird größer. Also Odoo schafft für KMUs die Möglichkeit, SAP-like zu arbeiten, ohne diesen Moloch bezahlen zu müssen, was nicht notwendig ist. Es gibt Unternehmen, für die ist SAP vielleicht besser. Aber wir haben ja in Deutschland, wir haben irgendwie 80% oder mehr Unternehmen bis zu 25 Mitarbeitern vielleicht, ne? Und überschaubaren Umsatzgrößen. Tolle Unternehmen, alles super. Und die brauchen keine SAP. Aber Odoo ist bezahlbar und mit denen kannst du das Gefühl geben, eine ERP-Lösung zu nutzen, die ihnen wirklich was bringt.
Wo, und das ist eine Frage, die ihr beide, glaube ich, wunderbar Hand in Hand beantworten könnt. Wie konkret hilft mir denn Odoo dabei, wirklich in dieses strategische Controlling zu kommen, in dieses ganze, das ganze Potenzial zu nutzen? Was ist denn dieses Potenzial? Okay, Echtzeitzahlen, habe ich verstanden. Okay, ich sehe sofort im Rechnungswesen, wenn der Vertrieb irgendwas Wunderbares gemacht hat, weil ich es in den Zahlen sehe, in den Echtzeitzahlen. Aber ist das Konkrete? Ist das nur ein Stichwort? Was macht es mir mal greifbarer, bitte?
Also, es ist nicht nur das, also am Ende hast du die Zahlen von, wenn wir es Rechnungswesen, ja, das sind die Zahlen, die halt dann wirklich aus dem Rechnungswesen rauskommen, bedeutet Buchhaltung, was in Rechnung gestellt wurde, bla 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 bla. Aber wir sprechen ja nicht hier über Controlling und Controlling findet auch außerhalb der Buchhaltung statt, also der Buchhaltungs-App zum Beispiel. Und da ist Odoo wieder einfach genial, weil es ein allgemeines Controlling-Framework gemacht hat, ja. Das nennt sich Analytic Accounting. Ich finde auf Deutsch scheiß übersetzt Kostenstellen. Das sind dann Kostenstellen und Kostenstellenpläne. Für mich ist es nicht wirklich eine Kostenstelle nur, ja, sondern es hat viel weiter gefächert. Aber zum Beispiel jeder Zeiteintrag, den du machst, du, Raphael, schreibst deine Zeiten bei uns auf, richtig? Wenn du im Podcast und so weiter. Ja. Jeder Zeiteintrag ist eine Kostenstellenbuchung, eine Analytic Account Entry. Das heißt, ich kann sehen, wie viel kostet mich dieses Projekt Podcast in der Labiso wirklich. Da wird deine Zeit draufgerechnet, meine, die von Simon, unserem Cutter, alles da. Das heißt, diesen ganzen Kostenblock anhand eurer Bruttolöhne mit Nebenkosten, allem drum und dran, habe ich auf den Cent genau, kann ich sehen, das habe ich das gekostet. Plus die Eingangsrechnungen von alles, was mit dem Podcast zu tun hat und so weiter. Ja. Und dann kann ich aber noch sehen, kampagnenmäßig, das wird ja auch getrackt bei uns, ja, welcher Kunde kommt denn über den Podcast zu uns, wetten von uns über den Podcast erfahren. Und das rechne ich dann dagegen, den Umsatz, den ich da mache. Und dann sehe ich, unterm Strich, habe ich eine Marge aus dem Podcast, ist das eine gute Marketingmaßnahme. Patakatinga. Mhm. Und das ist halt, wenn das meine ich, ne? Wenn man das weiß, wie das alles funktioniert, kann ich hier extrem gute KPIs bauen. Immer fallbezogen.
Hast du dem irgendwas hinzuzufügen, Thomas? Weil ansonsten habe ich nämlich noch eine nächste Frage. Aber
nee, es ist eigentlich perfekt beschrieben. Und auch da komme ich wieder, es gibt diese soften Faktoren, die außerhalb der Technik, die Technik liefert dir einen Rahmen, der es dir ermöglicht, das zu tun, was Laurence gesagt hat. Und das war ja kaum Buchhaltung. Das heißt, dieses Zusammenspiel verschiedenster Unternehmensdaten. Wenn der Lawrence jetzt auch den Podcast weiterverkaufen könnte er die Zeiten auch mitverkaufen. Also aus dem Projekt heraus die Zeiterfassung erstellen, die, wenn man auf Zeit arbeitet, die Zeiten verkaufen. Wenn man pauschal arbeitet, sagt man, okay, ich habe einen Job angeboten ich habe eine Buchhaltung verkauft für 1.000 Euro im Monat pauschal. Und dann kann ich messen, wie viel Zeit ich da reinhaue. Ich muss natürlich meine Kosten tracken und sagen, naja, ist das okay mit den 1.000 Euro? Das ist nicht okay. Wenn ich da für eine Stunde aufhöre in dem Monat, ist das geil. Und der Kunde hat ein tolles Ergebnis, das zählt. Und da hilft Odoo sehr. Man kann die Frage isoliert gar nicht stellen und beantworten, was die Buchhaltung ist. Das Gesamtsystem macht es aus. Ne? Dieser Prozessflow bis hin zum Rechnungswesen und wieder zurück, das ist das wichtigste Thema.
Jetzt hast du eben gesagt, Laurenz hat es perfekt beschrieben. Es ist ein bisschen zu viel Lob für meinen Bruder. Kannst du ein bisschen runterbrechen? Kannst du ein bisschen?
Ich habe drei Brüder. Ich kenne das wirklich. Zwei ältere, ein jünger. Und ich bin da leidgeprüft. Da will ich mich gar nicht einmischen. Das müsst ihr auch unterschreiben. Ja, nein, er hat das ja gut beschrieben. Ich komme wieder zurück.
Nein, es war halt nur Gag.
Seine Sicht der Dinge. Ne? Und wir haben bei Odoo Finance vielleicht eine andere Sicht der Dinge. Oder mein Kunde, der irgendwelche Kommunikationsanlagen verkauft, hat wiederum eine andere Sicht der Dinge.
Ja.
Dann ist die Frage, bist du Standalone oder bist du Teil der Unternehmensgruppe? Das sind ganz viele Faktoren. Aber die Beschreibung Fractional CFO Die Technik ist das Handwerkszeug und die Hilfe beim Herrn Henke zu sagen, okay, wir machen mal eine Planung, die ist nicht technisch. Nur das System schafft eine Möglichkeit, etwas aufzubauen und wir reden zusammen, was willst du eigentlich? Ja, wenn ich den Laurence nicht kennen würde, würde ich sagen, ja, ich brauche ein Reporting. Ja, was genau willst du wissen? Sag mir, was du wissen willst. Dann bauen wir das gemeinsam. Wir entwickeln das zusammen. Und das erlebe ich ja irgendwie. Die Leute haben dann abstruse Vorstellungen. Ja, ich will das und das auswerten. Was machen die? Erfinden 10 neue Sachkonten, um irgendwas abzubilden. Fahrzeugkosten auf 5 Konten verteilt.
Hier möchte ich aber ganz klar sagen, ne? Also Thomas ist ja auch jetzt bei uns, oder wir nehmen ja Thomas Dienstleistung auch selber als Laviso in Kauf. Ja, und bauen jetzt auch mit ihm auch nochmal als Fractional CFO nochmal das Controlling deutlich mehr aus, ja, und intelligenter. Also insofern.
Da freue ich mich drauf.
Ja, ich mich auch. Sehr sogar.
Ja. Genau.
Jetzt möchte ich einmal nicht nur für mich, sondern bestimmt auch für den einen oder anderen Stammi aufräumen. Auf der einen Seite weiß ich auch als Odoo-Nutzer oder als Odoo-Interessent, okay, Buchhaltung ist super durchautomatisiert, eigentlich brauche ich da nur noch kaum Leute. Warum ist das in Bezug auf, ich sage jetzt einfach mal Finanzwesen, und natürlich ist das ganze Buchhaltung und Accounting, warum ist das da ein Trugschluss? Und was für Leute brauche ich wofür letztendlich eigentlich? Was mache ich mit meinen 5 Buchhaltern, die ich für die klassische Buchhalterposition eigentlich nicht mehr brauche, sondern die müssen halt wirklich mehr ins Controlling, ins Rechnungswesen eintauchen? Oder habe ich da schon jetzt allein schon falsch was aufgedröselt?
Naja, also sag mal, es ist nicht so einfach. Ne? Es ist natürlich, wir haben eine schöne Welt beschrieben, die ist auch richtig. Aber es ist nicht so einfach, wie man denkt. Also wenn du jetzt Buchhaltung aufsetzt und betreust und du musst natürlich wissen, worum es geht. Das heißt, du brauchst immer noch Leute, die die Einstellung richtig setzen und permanent monitoren. Das heißt, gar nicht so sehr manuell Belege erfassen, sondern monitoren. Du musst schon noch Leute haben, die sich in Handelssteuerrecht auskennen oder zumindest auf einer der beiden Seiten und wissen, was zu tun ist. Dann können sie das System mit konfigurieren. Und immer einschreiten, wenn irgendwas nicht ist. Und schneller entdecken, wenn irgendwas nicht stimmt. Es gibt ja die schönen Journal Audits, sehr, sehr schön. Die helfen dir in relativ kurzer Zeit, auch Fehler zu entdecken, die sonst vielleicht ein halbes Jahr liegen bleiben und am Jahresende für teuer Geld vom Berater korrigiert werden müssen. Ne, das heißt, diese 5 Leute, also wenn du 5 Leute hast, bist du schon groß, die werden schon was zu tun haben. Die Rolle des Buchhalters, der Buchhalterin ändert sich. Etwas weg vom stumpfen Belegverarbeiten zu Einstellungsmonitoring und auch ein bisschen Prozessmonitoring. Wenn man also merkt, da kommt was Falsches an, muss ich vorher fragen, wieso kommt das hier falsch an? Wieso fehlt dir die Umsatzsteuer-Identnummer? So ein Zeugs halt. Ne? Dann gehe ich zum Verkauf und sage, lieber Verkauf, ich liebe dich. Du fütterst mich mit meinem Gehalt, weil ohne dich hätte ich das ja nicht. Aber denk da bitte dran, dieses eine Datum mit aufzunehmen. Oder die richtige E-Mail-Adresse, wird mit einem Angebot bei den richtigen Leuten landet. Ne?
Ja.
Sag's mir bitte. Dann weiß man das. So kann man, und da hilft das System, diese Dinge schneller zu entdecken. Und so ändert sich die Rolle des Buchhalters. Ob aus einem Buchhalter ein Controller wird, vielleicht. Ne? Aber das kann natürlich sein, dass dann auch der Appetit wächst, dass der Buchhaltermensch merkt, hey, ich habe ja Zeit, wie geil, ich kann jetzt mal etwas tun, was ich immer tun wollte. Ich schlage mal ein Buch auf. Und sag, wie rechne ich denn KPIs? Dann gehst du zum Chef und sagst, ich habe eine Idee, Chef. Wir können doch mal die Kennzahlen beobachten. Habe ich das mal 3 Monate gemacht? Guck mal hier. Und das heißt also, sich aktiver ins Geschehen mit einbringen, wenn der Chef das zulässt. Aber das sind die Dinge, die ich sehe. Arbeitsplatzverlust, weiß ich nicht. Es wird weniger benötigen, aber es wird andere Skills benötigen.
Aber warum ist eine Sache, was du gerade gesagt hast, Thomas, ne? Dass man dann sagt, so, ey, komm, dann habe ich jetzt mal Motivation, weil ich auch mehr Zeit habe. Das sehen wir wirklich in fast jedem einzelnen Projekt, wo wir Odoo-Buchhaltung einführen, ja, dass das passiert.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, klar, weil du hast viel mehr Zeit. Und Langeweile
ist Kreativität.
Das ist immer so. Und du merkst dann richtig, ich merke das einfach in den Support-Calls. Am Anfang geht es natürlich darum, ja, ich habe hier noch ein Problem, ich habe das nicht verstanden, wie buche ich nochmal den Beleg, bla 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 bla. Das sind diese Themen. Dann machst du das 1 Monat, 2 Monate, dann hört das auf. So. Und dann buchen die 2, 3 Monate später Support-Calls zu, da mit dem Analytical Accounting. Das hast du ja mal angerissen. Ne? Also wie würde ich denn diese KPI machen? Und du merkst richtig, wie das einfach die Themengebiete sich verändern, auch von denen, die Fragen, die die stellen und die Ziele, wo die hinwollen. Und das ist total geil zu sehen.
Ja. Ich wollte sagen, das ist wirklich, ne, so ein zweiter Frühling im Berufsleben, gerade wenn irgendwie der Philipp seit 30 Jahren da in der Buchhaltung sitzt und eigentlich, boah, ja, was soll ich erzählen, wenn er abends gefragt wird, wie war die Arbeit, kann er nichts erzählen. Und jetzt blüht er wieder richtig auf, ey, das ist ja voll geil.
Ja,
und vor allem auch schön, wenn du aus der Praxis, Laurens, beobachten kannst oder berichten kannst, dass das angenommen wird.
Ja, und vor allen Dingen auch die Automatisierung. Du merkst richtig, also viele Sachen werden von Buchhaltern oft einfach am Monatsende manuell gebucht oder jede Korrekturbuchung gemacht oder sonst was, ja. Gerade bei komplexen Steuerverhalten auf Eingangsrechnungen und so weiter. Es sind oft Sachen, die buchen die einfach manuell in Dativ, ja. Machen die einfach Buchungszahlen, dann sind die fertig. Das machen die am Anfang in Odoo genauso, aber wenn die dann halt Firmen in Odoo sind, das ist der zweite Punkt, ne? Nicht nur die KPIs sind da, sondern die sagen, ich habe die Software jetzt kennengelernt, hier kannst du jeden Scheiß automatisieren, das weiß ich mittlerweile. Und dann werden die richtig automatisierungshungrig. Also du merkst richtig, wie so diese Gier kommt, ich mache hier gar nichts mehr selber. Vergiss es, ja? Also,
ich möchte aber noch vielleicht auf eine andere Seite springen, mit einem Trugschluss aufräumen.
Mhm. Oh ja.
Trugschluss.
Lieben wir.
Ja, das ist gut. Da habe ich mir gedacht, viele Systeme, die es draußen gibt, wie Lexware Office, Fastbill, Safdesk und auch Odoo, vermitteln den gerade kleinen Unternehmen, ey geil, ne? Ich mache die Buchhaltung selber, geht automatisch. So, dann wird die Backoffice-Kraft, die bisher vielleicht Eingangs Ausgangsrechnung geschrieben hat mit irgendeinem System, Rechnungen vereinnahmt hat und dann irgendwann Datensatz der Steuerberater. So, und ich habe es auch schon erlebt, dass dann, da fangen die an und sagen, oh, können wir selber. Ne? Und dann lernen sie irgendwann schmerzhaft, dass es nicht so einfach ist, wie man denkt, dass man eben doch etwas Fachwissen benötigt,
ja,
um das alles zu machen, weil da liegt der Fokus tatsächlich auf diesem einfachen KPI Umsatz, also ich schreibe wieder Rechnungen. Lieferantenrechnungen werden oftmals reduziert auf die aufgabenbezogenen, also produkt- oder projektbezogenen Kosten. Alles andere. Ja, wie macht ihr das bisher mit den Abschreibungen? Macht der Steuerberater? Ja, wie macht ihr das mit den Personalkosten? Macht der Steuerberater? Muss ich ja mal vor, du hast eine Odoo-Buchhaltung, wo du nur dein Geschäft mitmanagst und alles andere macht der Steuerberater. Du hast maximal die Hälfte der Wahrheit, weil dir fehlt zum Beispiel die wichtige Kostenposition, Personalkosten. Oder wenn du jetzt als Dienstleister unterwegs sagst, ich brauche noch ein paar Freelancer, weil ich will kein großes Personal aufbauen, sondern erstmal mit Freelancer arbeiten, dann fehlen dir die Projektkosten. Die hast du nicht unbedingt da, weil die landen ja als Dienstleister beim Steuerberater. Und das ist ganz gefährlich. Auch da, liebe Stammis, passt auf, fragt rechtzeitig jemanden, der sich auskennt.
Ja.
Der kann euch auch trainieren, ist ja auch kein Problem. Oder sag, pass auf, Chef, wenn du das selber, dann musst du diese Person auf eine Schulung schicken, damit sie Basics lernt. Ne? Also Trugschluss, jedes System, das dir vorgaukelt, mit uns wird die Buchhaltung ein Klacks, ist mit Vorsicht zu genießen, weil das ist nicht wahr.
Also ich würde das differenzieren, mit uns wird die Buchhaltung, ich bin immer noch dabei, mit uns, also mit Odoo ist es komplett automatisch, wenn du, genau wie du gesagt hast, eine Fachkompetenz davor sitzen hast,
richtig,
wie du das gesagt hast, dieses Monitor, das ist das Ding. Natürlich, das ist,
ja,
das genau, muss man dazu sagen. Nicht, weil, ja, die Buchhaltung, die nervigen Sachen werden wegautomatisiert. Belegerfassung,
genau,
das kannst du alles konfigurieren, aber du brauchst jemanden, der das tut und das überwacht.
Ein Klacks wird die Arbeit, wo die Buchhalter normalerweise bei einschlafen, weil es immer wieder der gleiche Bums ist und so weiter und so fort. Das wird ein Klacks. Und jetzt wird's eigentlich, mit uns wird Buchhaltung Spaß. So müsste man eigentlich den Slogan reinsetzen. Und dann ja auch eigentlich sogar nochmal differenzieren, nicht Buchhaltung, sondern Aber Buchhaltung ist natürlich bei den Leuten viel mehr im Kopf. Lieber Thomas, wann und wieso und für was habe ich jemanden in-house? Wann sollte ich es bei einem Spezialisten extern machen? Sollte ich das komplett alles bei einem extern, komplett alles intern, also in-house? Was muss ich denn da überlegen? Was kannst du da unseren Stammis mit rangeben, damit sie jetzt sagen soll,
ey, was ich kurz was sagen?
Jetzt bin ich verwirrt.
Ich kurz was sagen dazu, bevor Thomas antwortet, ganz kurz nur. Also zum Beispiel.
Er möchte sich wieder ein Perfekt abholen. Lob.
Nein. Also Thomas wird es wahrscheinlich sagen, weil für ihn ist es gut. Ja. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch Thomas die ganze laufende Buchhaltung bei uns übertragen. Ja. Also natürlich sagt, ja, oh, du machst das alles automatisch, ganz toll, toll, toll. Ja. Aber trotzdem haben wir, oder es ist eine strategische Entscheidung, bis man als Unternehmen treffen muss. Labiso ist stark wachsend. Ja. Das heißt, und vor allen Dingen, die Buchhaltungskompetenz, da haben wir gerade drüber geredet, jemand muss die Buchhaltung trotzdem an Odo machen, der das kann. Ja? So. Mhm. Und bei uns bin ich das. Meine Rolle als Geschäftsführer und Senior-Projektmanager wird wo ganz anders im Unternehmen gebraucht. Ja? So, deswegen habe ich gesagt, ich mache, auch wenn Odo das mir super vereinfacht macht, aber selbst die paar Stunden, die mich das kostet, nur, ja, die kann ich nicht aufbringen, das ist bescheuert. Deswegen ist das auch weggegeben. Also das muss man auch differenzieren. Weil mit deiner Schreibung, wann mache ich das? Wenn du einen Buchhalter hast oder jemanden, der Buchhaltung macht, als Person in deinem Unternehmen, ist das eine andere Sache, als wenn das nebenbei gemacht wird von Schlüsselrollen in einem Unternehmen, c'est moi, ja, die anderswo gebraucht werden. Da würde ich sagen, gib's komplett weg, aber total nicht weg zum Steuerberater Dritte, was der Thomas die ganze Zeit sagt, sondern behalte es trotzdem in deinem System, aber lass es da machen. So, und das wollte ich kurz noch mitgeben aus meiner Sicht und wie wir das machen. Und dass man da differenzieren muss. Und jetzt bin ich auch schon wieder ruhig.
Ich lobe dich jetzt nicht. Nein, das hast du einigermaßen zutreffend ausgedrückt. Es ist eine unternehmerische Entscheidung. Es gibt auch da keine goldene Regel, wann was zu tun ist. Die Frage, wie nutze ich meine Ressourcen im Unternehmen, ist eine ganz wichtige, meine eigene als Unternehmer. Weil das, was du machst, Lawrence, macht eigentlich keiner. Oder machen die wenigsten. Sie selber darum kümmern. So, die belasten es dann jemand. So, im Unternehmen gibt es meistens ein oder zwei Backoffice-Kräfte, die sich um die als quasi das Office managen, die Angebote schreiben, die Rechnungen schreiben und so ein Zeug. So, die Frage ist dann, traue ich denen zusätzlich zu dem noch die Buchhaltung zu betreuen in Odoo? Oder gebe ich lieber weg, damit meine Leute sich aufs Kerngeschäft fokussieren können? Weggeben heißt dann, wie er beschrieben hat, eben nicht Daten in den Zaun werfen, sondern das bleibt alles schön bei mir. Und der Lenz kommt dann virtuell in meinen Außendienst, der sitzt halt in Oberhardt und nicht in München oder sonst wo. Wer ist es bei euch?
Wohnfurt, die Metropole. Wohnfurt. In Unterfranken.
Die Metropole, ja, ich wohne in Oberhardt nach Rehlinden, die ist mindestens genauso groß. Ne? das ist die Entscheidung, das ist eine strategische Entscheidung, die kann auch temporär sein, dass man sagt, okay, ich verlasse mich auf den Dritten, aber wenn ich wachse, ziehe ich es mir wieder rein, weil ich dann jemanden haben möchte, der im Zimmer neben mir sitzt, weil ich dann doch den kurzen Weg habe, um Dinge zu besprechen. Eine von vielen unternehmerischen Entscheidungen, die aber vielleicht auch du besser unterstützt wird, weil ich sage, naja, ich habe Kapazitäten, die kann ich weiterentwickeln. Das ist für mich dann deutlich schlecht, weil ich sage, naja, ich bringe das alles bei und dann irgendwann sagt er, okay, machen wir es selber. Damit muss ich dann leben. Das ist das Schicksal. Das sollte das Schicksal werden vieler Buchhaltungsdienstleister, wenn die Kunden mit solchen Systemen wie Odoo arbeiten, weil es dann internalisiert werden kann. Und das kann aber auch bedeuten, dass jemand von draußen reinkommt und sagt, ich meine, das war ja früher auch so. Früher ist der Buchhalter zum Unternehmer gefahren, mit seiner Klade hat er gearbeitet. Ne? Mhm. Und unternehmerische Entscheidung, goldene Regeln gibt es keine, Empfehlung auch schwierig, muss jeder wissen, was ist für ihn das Beste. Und wenn er einen externen Berater, den man hat, der eben das betreut, ist das gut, kann sich voll aufs Geschäft konzentrieren. Wenn die Entscheidung ist, vielleicht eine Größenfrage, wenn ich jetzt was eben das Beispiel 4 für einen Buchhalter, das ist ja dann schon in der Regel ein großes, vielleicht ein komplexes Geschäft, dann ist es unter Umständen ratsam zu sagen, ja, ich halte mir die Ressourcen intern, schule die und lass die das machen. Dann kann der Steuerberater sich aufs Steuerberaten fokussieren, was auch gut ist.
Ja, Thomas, wenn jetzt ein Unternehmer, eine Unternehmerin von unseren Zuhörern und Zuhörern sagt, oh geil, das will ich, einmal zum Mitnehmen bitte. Was ist die größte, was ist die größte Hürde? Kann man das Odoo Accounting, kann man das alles, worüber wir hier seit einer Stunde läuft auf längste Folge der Welt hinaus? Wenn man das alles will, kann man das einfach so anschalten? Wie funktioniert es? Wie gehe ich ran? Melde ich mich einfach bei dir oder was würdest du empfehlen?
Wenn du, Punkt 1, du hast schon Odoo, arbeitest im traditionellen Weg, da kann man sich bei mir melden. und ich kann dabei helfen, den traditionellen Weg zu verändern, zu verlassen. Ne? In den eben geschilderten Szenarien. Ich bin dann der Implementer, ich bin dann der vielleicht auch der Trainer und dann gehe ich wieder oder ich bleibe als laufende Betreuungskraft dabei. Die andere Frage,
so wie bei der
andere, genau, der andere, der dann kommt und sagt, ich will das auch haben, sagt, naja, du brauchst Odoo. Dann würde ich jemanden suchen, den Laurent zum Beispiel, sagen, ich habe hier ein Spitzenunternehmen, die helfen dir beim Aufsetzen des Systems. Ne? Und der Vermeidung des ersten Fehlers, aufpassen, Augen auf bei der Lokalisierung und des Kontenplans.
Oh,
die helfen dir auch bei den Geschäftsprozessen, wo ich jetzt nicht so firm bin. Aber ich als Expertenpartner aus Finance Accounting habe ein Auge drauf, dass bei den ganzen Prozessen, die da passieren, immer beachtet wird, was hat das für Auswirkungen auf die Buchhaltung, damit wir die spätere Automatisierung bestmöglich nutzen können.
Also das wenn ich einmal kurz reingrätsche, aber wenn ich noch kein Odoo habe und ich sage, alles klar, ich habe die Labiso jetzt für mich gefunden und habe den Thomas für mich gefunden, dann betreust du diesen Prozess, damit mir auch die Implementierung nicht
genau
irgendwie
Das sind so die zwei Kernleistungsbestandteile bei Odoo Finance. Einmal Betreuung im Implementierungsprojekt. Wenn ein Odoo-Partner sagt, ich habe da keine Kapazitäten für, entweder habe ich sie gar nicht oder sie sind gebunden. Also wir unterstützen dann bei der Einrichtung der Systeme aus Accounting-Perspektive. Und das zweite Kernbaustein ist die tatsächliche Übernahme der laufenden Verantwortung fürs Rechnungswesen. Auch da in Abstufung, wenn es eine interne Kraft gibt, macht die bestimmte Dinge und wir übernehmen den Rest oder wir machen alles. Das ist dann wirklich auch abhängig von dem, was wir im Unternehmen vorfinden. Das kann auch interimistisch sein, wenn die sagen, boah, wir haben gerade, der geht jetzt in Rente und ich habe da keine Nachfrage, Fachkräfte machen, ist ja auch aller Orten vorhanden, dann können wir das abdecken, solange bis dann jemand gefunden wird, der es übernehmen kann. Das ist dann auch, das sind so die Spielarten, die es da geben kann, in dem, was wir so tun.
Genau. Vielleicht
noch Hintergrund zu uns, da wir international aufgestellt sind, können wir auch ganz gut internationale Unternehmensstrukturen betreuen, weil wir Kollegen nahezu auf der ganzen Welt haben.
Krass.
In Europa einiges, in den Vereinigten Emiraten haben wir jemanden, in den USA ist jemand, in den UK ist abgedeckt, also da ist einiges, es wächst ständig, sodass wir da auch mittelständische Unternehmensgruppen abholen können, die global aufgestellt sind.
Ja, und das haben wir auch, also die Labiso betreut ja auch multinationale Companies mit einer Multi-Company-Umgebung innerhalb von Odoo. Genau da ist das halt wertvoll. Ja, da brauchst du so welche Partnerschaften definitiv. Deswegen, wenn man ja die Labiso jetzt findet, findet man ja auch immer Odoo Finance über Thomas, ne? Da wir es zusammen auch anbieten, gerade also im Accounting-Bereich. Und wenn man gerade halt diese Herausforderung hat, und das ist überraschend oft, dass Mittelständler halt genau das haben, ja. Ich produziere irgendwo, also brauche ich da auch eine Zweigstelle, also habe ich da auch Accounting und so weiter. Das ist mal schnell passiert. Dann braucht man auf jeden Fall Accounting-Leute, die das wissen. Und da ist man da halt natürlich mit Odoo Finance perfekt aufgestellt.
Ihr zwei.
Hast ich keinen Bock mehr, ne?
Sage ganz
verstehst wieder nur Bahnhof.
Wann reden wir endlich mal über Autos?
Da gibt es auch viele Themen hier. Mein Gott.
Ihr zwei, ich sage wirklich, wirklich vielen, vielen lieben Dank. Habt ihr noch irgendwas, weil die Folge, wir sind schon relativ lang für unsere Verhältnisse auch. Habt ihr noch irgendwas, was ihr sagt, naja, das kam jetzt noch nicht zur Sprache, aber das sollte man unbedingt wissen. Hast du da noch eine wichtige Frage mit einem Kernpunkt der Antwort, Laurens? Oder lieber Thomas, hast du da noch irgendwas, was du einmal mitbringen willst?
Ich mache mal den ersten Aufschlag. Der letzte Punkt von Laurence, dieses Thema Unternehmensgruppen Multi-Company, ist ein sehr spannendes, was auch eine eigene Folge füllen könnte, weil die Challenge haben tatsächlich viele, auch innerhalb Deutschlands. Und da ist Odoo eigentlich fantastisch aufgestellt, Multi-Company-Umgebungen aufzubauen. Währungsumrechnung ist dahinter. Das gibt so viele Dinge, da könnte man tagelang reden. Da gibt's so, also ich entdecke hier auch wahrscheinlich auch jeden Tag irgendwas, wo ich sage, huch, fein. Ne? Also es ist wirklich, auch diese komplexen Geschichten sind sehr spannend. Ne? Es gibt doch viele, die draußen rumlaufen über Funktionen, Wetter, die Vorausbewertung ist ja nicht so und ich denke, naja, wen betrifft es wirklich? Aber dieses große Bild ist, glaube ich, beleuchtenswert und wird bei vielen Augen öffnen und sagen, cool. Ich habe jetzt einen noch zum Abschluss, einen Kunden in Österreich, die haben gerade die Generalvertretung für ein Unternehmen aus Finnland übernommen. So, die führen gerade bei sich Odoo ein, Mittelstand. Nächstes Jahr geht es richtig los mit dem Geschäft. Und der Lizenzgeber aus Finnland, der hat auch gerade eine neue ERP-Lösung, haben da bei ihrem Partner in Österreich Odoo gesehen und sagt, oh, das ist aber auch schön. Das heißt, da werden Begehrlichkeiten geweckt. Also das ist, wie sagt man so schön, Mind-Triggering. Mhm. Geil, ne?
Ja.
Ich bin auch global.
Ja. Hey, ich finde es ja auch immer wieder wirklich, wirklich begeisternd, was man, wenn man Leuten von Odoo erzählt, die so gar keine Ahnung davon haben, die es noch nie irgendwie gehört haben, und dann stellen die nochmal irgendwie ihre Fragen. Das hatte ich jetzt neulich erst noch. Und das finde ich einfach so, so interessant, so spannend, wenn du überlegst, diese ganze Odoo-Welt, was ist da weltweit schon passiert? Wie sehr ist Odoo weltweit bei großen Unternehmen ein Thema? Ist super spannend. Laurens, hast du noch irgendwas?
Zu dem, was du gerade sagst, so dieses weltweit und dieses Wachsen, wir hatten gestern ein Meeting noch, das ist einfach nur, das hat jetzt gar nicht mit dem Thema zu tun, das passt gerade zu, was du gesagt hast, ein Meeting mit unserer Ansprechpartnerin bei Odoo selber, Berliner Büro, und dann haben wir über Strategie und so weiter, wie immer, gesprochen, und sie meinte, ja, dann hat man es ja auch manchmal, dass dann das Odoo nicht genommen wird, weil dann die Leute sagen, ja, und was ist, wenn es Odoo in 3 Jahren nicht mehr gibt? Ja? So, und dann denke ich mir so, halt weil diese Bekanntheit anscheinend einfach so plakativ noch nicht da ist, jedenfalls im Dachraum, ne?
Ja.
Und denke ich mir so, hast du dir mal die Umsatz und Gewinne dieser Firma angeguckt? Google hat 500 Millionen gerade in die Reihe gepumpt. Ob es den 3 Jahren nicht mehr gibt? Also was soll denn passieren, dass es diese Firma in 3 Jahren nicht mehr gibt? Und jetzt kommt ja noch der Knackpunkt, jetzt kommt das Größte. Wenn es Odoo die Firma in 3 Jahren nicht mehr gibt, ist es scheißegal, es ist ein Open-Source-Produkt. Du lässt es einfach bei dir weiterlaufen. Das ist die sicherste Investition, die du machen kannst in diesem Programm. Wenn es Odoo die Firma 100% verkackt und die, keine Ahnung, Fabian bekommt ein Alkoholproblem und bam, alles kaputt. Ist es egal. Wir haben eine weltweite Community von Hunderttausenden Odoo-Partnern. Mhm. Ja? Die machen einfach weiter. Das hängt nicht von der Firma ab.
Die Referenzen, was für Unternehmen nutzen Odoo schon, die dürften mehr eigentlich genügend Sicherheit geben. Ja.
Aber das nochmal kurz einfach, das war mir nochmal wichtig, weil ich das sehr, sehr witzig fand, dass das anscheinend ein Argument ist.
Ja, voll.
Es ist immer so, das ist die Angst vor dem Neuen und Unsicherheit kenne ich nicht. Ja. Und die 500 Millionen ist jetzt nur eine Zahl. Die Bewertung 5 oder 6 Milliarden zuletzt bei der letzten Finanzierungsrunde ist eine andere Sprache.
Ja.
Das ist schon solide und so wie ich Fabian wahrnehme, ist ein sehr guter Unternehmer, der es nicht auf Bling Bling und schnellen Exit aus ist. Also die Gefahr ist, sehe ich auch als sehr gering an. Und dann Open Source, wie du erwähnt hast, Laurence, ist ein Punkt, der sagt, ne, das System lebt weiter.
Ja. Also. Ja, genau. Ihr zwei, das ist doch schön. Es geht weiter. Sind schöne abschließende Worte. Lieber Thomas, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz recht herzlich bei dir, dass du Teil dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge warst.
Auf jeden Fall, danke Thomas.
Du jetzt offiziell auch Teil dieses Podcasts ganz offiziell bist. Liebe Stammis, wenn ihr euch mal genauer dafür interessiert, was der liebe Thomas macht, ich werde die Website mit verlinken in der Folgenbeschreibung. Da, wo normalerweise labiso.de und erp-stammtisch.de steht, da steht dann nämlich auch die Website von Thomas. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Schuh.
Machen wir einen Schuh.
Wie man so schön sagt. Wie gesagt, nochmal ganz lieben Dank, lieber Thomas. Dankeschön auch dir, lieber Laurens. Ich glaube, ich weiß, dass es eine sehr spannende Folge war, allein weil es für mich schon eine sehr spannende Folge war.
Na, dann haben wir ja, dann ist ja gut.
Ja,
dann müssen wir gar nicht.
Ich danke euch beiden, dass ich in diesen lusten Kreis eintreten durfte. 7:30 Uhr, Freitagmorgen, ist sportlich, aber es geht.
Ja, absolut. Ja. Mich hält, wenn ich immer hier morgens sitze, lieber Thomas, sind ja unmenschliche Zeiten. Mein Bruder hat dann schon irgendwie 3 Stunden gearbeitet. Aber ich sitze dann immer da und denke mir, heute Abend kannst du vielleicht ein Bierchen trinken. Es lohnt sich. Und so hole ich mich.
Ich gehe heute Abend singen und Bierchen trinken. Also alles gut.
Ja, ja, sehr gut.
Laut,
sehr
aber gut. Schief. Followers.
Nee. Laut, aber schief. Ja, du kannst auch ruhig mal Eigenwerbung machen.
Bester Chor der Welt.
Wie heißt der?
Laut aber schief. 127 Mitglieder, die laut und schief singen. Aber seit 2 Jahren gibt es uns als Chor. Wir haben über 70 Auftritte hinter uns, 5 eigene Songs produziert, treten. Raphael, du bist ja, lebst ja in Köln.
Ja,
11.11. am Heumarkt sind wir um 10.30 Uhr dabei, als quasi als Opener, Mit-Opener.
10.30 Uhr wirst du mich ganz bestimmt nicht an den Heumarkt kriegen.
Ja, ja.
Wo aber, alles brecht voll ist. Aber du wärst
ja, gewohnt, genau, eigentlich. Ja, genau. Ich bin dabei. Ne? Da sind wir noch am Schiff. Da sind wir am 6. Dezember in der Lanxess Arena vor 20.000 Leuten.
Was? Echt?
Und so ein ja, da gibt es eine Darts-Veranstaltung.
Die geil.
Professional Darts Corporation Europe, PDC Europe, macht irgendeinen Wettkampf. Da kommen so ganz viele Weltmeister aus dem pfeilewerfenden Geschäft. Und wir dürfen für diese Leute live die Walk-On-Songs bringen. Also so geile Sachen erleben wir da. Das ist so meine mentale Bereinigungskur ist dieser Chor. Laut aber.
Hey Thomas, habt ihr dafür eine Instagram-Seite oder sowas oder Website oder so?
Du kannst das überall finden. Wir haben sogar einen Podcast. Einen eigenen Podcast.
Dann schickt mir das alles mal rüber, dann verlinke ich das alles in der Folgenbeschreibung, liebe Stammis. Das müsst ihr euch unbedingt reinziehen.
Genau, Hinweis, wir sind nicht kommerziell. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und spenden das Geld, das wir einnehmen. Müssen Kosten bezahlen, Busfahrt und so weiter, aber wir spenden Geld an Organisationen und Initiativen, die sich mit Kindern befassen, die es nicht so gut haben wie die eigenen.
Ja, mega schön.
Das ist unser Zweck.
Das ist der Hammer.
Also auch was sehr Gutes wieder dahinter.
Ja. Wie kann man euch unterstützen? Spaß dabei. Also indem man zu den Konzerten kommt.
Ja, Konzerte. Wir hatten erst ein eigenes. Wir sind ja meistens, wir werden gebucht, dafür bekommen wir Geld. Häufig. Wir sind ja gemeinnützig. Wir nehmen Spenden an. Man kann als Sponsor auftreten, sagen, boah, hier Labise will Werbung in Köln machen. Sponsoring machen, dann kommst du dabei, kriegst du vielleicht was Schönes noch dazu, ein Schal oder was Feines von uns oder so ein Hoodie hier, so ein, wir haben einen Shop, ne? Ein Merch-Shop mittlerweile.
Mega.
Ja, aber gerne, das Verbreiten ist super, weil wir sind wirklich nicht kommerziell und wir alles, was wir machen, wir kriegen nichts dafür, außer ein Bierchen ab und zu aus der Gemeinschaftskasse.
Nee.
Von unserem Sponsor früh auch schon mal was dazu, aber das ist schon cooles Ding. Sehr arbeitsintensiv nebenbei, aber macht
glaube ich. Aber das ist ja auch Leidenschaft.
Genau.
Liebe Stammis, hört es euch an, schaut es euch an. Wir hatten die Tage schon drüber gesprochen, Thomas, deswegen weiß ich schon, was ihr macht. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Alles findet ihr dazu in der Folgenbeschreibung. Alles zu Do Finance findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr weitere Fragen habt an Thomas oder auch an uns, noch zu diesem Thema, dann schreibt uns natürlich wie immer erp-stammtisch.de dort über das Kontaktformular oder eben über podcast@labiso.de. In diesem Sinne, von meiner Seite aus sage ich tschüss, nochmals lieben Dank, lieber Thomas, nochmals lieben Dank, lieber Laurenz. Laurenz, wir hören uns nächste Woche wieder und Thomas sehr gerne mal in persona im Kölner Raum auf dem Kölsch.
Sehr, sehr gerne, ihr Lieben. Alles Gute, danke euch, allen Stammis, ein schönes Wochenende.
Tschüss, tschüss, liebe Stammis.
Macht es gut.
Ciao.
Ciao, ciao.
Der ERP-Stammtisch, ein Odoo-Podcast. Eine Produktion der Labiso GmbH. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt.